Willkommen zum Basic Podcast. Schön, dass du mal wieder reingeklickt hast. Wir gehen hier mit dem Podcast mit riesen 7-Meilen-Stiefeln auf die 1000-Hörer-Marke zu. Das heißt, es ist wirklich gigantisch. Aus ganz Deutschland und aus anderen Ländern gibt's Leute, die sich dieses Ding reinziehen. Ich bin total begeistert. Okay, falls du noch nicht davon gehört hast, 8. bis 11. Januar ist unsere Mehrkonferenz, die Konferenz vom Gebetshaus, mit jeder Menge gigantischen Inputs, mit richtig viel guten Lobpreis. Wenn du nicht angemeldet bist, geh auf www.gebetshaus.org, zieh dir die Infos rein und melde dich an. Das Ganze ist bei Augsburg und es gibt noch ein paar wenige Restplätze. Okay, ich will heute über ein total spannendes Thema sprechen, und zwar über Jesus und Buddha oder über Buddhismus aus christlicher Sicht. Ich will erstmal zwei Vorbemerkungen starten. Die erste Vorbemerkung ist, dass ich echt zugeben muss, dass ich nicht ein unglaublich tiefer Kenner vom Buddhismus bin. Also ich habe das jetzt nicht studiert oder ich war nicht eine Zeit lang meines Lebens Buddhist oder so. Deswegen muss ich gleich sagen, ich habe ein gewisses Wissen über Buddhismus, das ist aber nicht grenzenlos. Ich beanspruche nicht, alles da ganz genau darzustellen, und lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn ich den Buddhismus an irgendeinem Punkt falsch einschätze. Das ist nämlich überhaupt nicht meine Absicht, Buddhismus jetzt irgendwie schlecht zu machen oder irgendwie sowas, sondern es geht mir darum, um ein Verständnis, wo Unterschiede sind zwischen dem, was Jesus gelehrt hat und dem, was Buddha gelehrt hat. Ich erzähle kurz, wie ich da drauf kam. Ich habe vor über einer Woche eine Lehre gehalten über das kontemplative Gebet. Also kontemplatives Gebet, das ist eine Art des Betens, die sehr stark meditativ ist, wo es nicht in erster Linie um das geht, was du denkst, sondern eher um das, wie du wahrnimmst. Und wir haben gerade diese Lehrserie im Gebetshaus laufen, die heißt Ein geheimnisvoller Garten. Gibt es übrigens dann auch mal zum Runterladen und zum Kaufen als CD, wenn es fertig ist. Und an einem dieser Abende war ein Mann da, der schon öfter da war und der nicht an Gott glaubt oder so, aber der immer mit sehr wachem Herzen sich das alles sehr interessiert anhört. Und der kam nachher auf mich zu und meinte, er hätte das total eindrucksvoll gefunden, weil ich hätte eigentlich das Gleiche gelehrt wie Buddha. Und ich war erstmal schockiert, weil ich mir gedacht habe, au backe, jetzt ist echt was daneben gegangen. Aber dann habe ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt und näher drüber nachgedacht, und ich bin drauf gekommen, es gibt wirklich eine ganze Reihe von Parallelen zwischen gewissen Lehren im Christentum und gewissen Lehren von Buddha. Aber gleichzeitig ist mein Interesse größer geworden, rauszufinden, okay, aber was ist eigentlich der Unterschied? Also, ich war stehen geblieben an meinen zwei Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung ist, dass ich den Buddhismus nicht studiert habe, und im Buddhismus gibt es höchst unterschiedliche Schulen. Es gibt nicht nur einen Buddhismus, es gibt verschiedene Lehrtraditionen. Ich persönlich habe mich hauptsächlich mit dem Zen-Buddhismus beschäftigt. Das war die erste Religion oder die erste Weisheitslehre, die mich, bevor ich zu Jesus gefunden habe, sehr inspiriert und sehr begeistert und fasziniert hat. Ich habe diese Bücher gelesen, damals als Teenager, und fand Zen-Buddhismus und alles damit, was damit zusammenhing, total spannend. Und das ist so die Schulrichtung des Buddhismus, die ich ein bisschen besser kenne. Und ansonsten mit den anderen Schulen habe ich größtenteils nur ein bisschen Bekanntschaft auf den Reisen gemacht, auf denen ich war. Ich war in 3 buddhistischen Ländern, es gibt nicht so viele. Ich war in 3 davon und habe dort die heiligen Stätten auch besucht und Klöster und so weiter. Das heißt, ich weiß ein bisschen was über Buddhismus, aber bei Weitem nicht alles. Und in der heutigen Zeit begegnet man einen großen Buddhismus-Boom, eigentlich schon die letzten 10, 15 Jahre, auch verbunden mit der Person von Dalai Lama, die eine große Anziehungskraft auf Menschen ausübt. Und ich will ein paar, also 5 Punkte oder so, vorstellen, die wesentliche Gedanken des Buddhismus sind, die dazu beitragen, dass Buddhismus heute, verzeiht mal den Ausdruck, so sexy ist. Also, warum Buddhismus so anziehend ist. Es ist erstaunlich, wie viele buddhistische Gruppen in Deutschland es gibt, wie viele Leute zum Beispiel Bücher von Dalai Lama und sowas lesen. Das ist tatsächlich ein buddhistischer Megatrend. Oft ist es auch so ein Lifestyle-Buddhismus, also nicht wirklich ein totaler Buddhismus, aber zum Beispiel kannst du bei Ikea eine Buddha-Statue kaufen oder du kannst so ein Buch kaufen, abnehmen mit Buddha oder irgendwie so. Aber auch das heißt nicht, dass das jetzt deswegen alles schlecht ist oder sowas. Ich denke, es geht darum, aufmerksam zu sein, was ist das, was Menschen daran anspricht, was ist das, was Jesus an Neuem dazu bietet, vielleicht auch an anderen bietet? Und was können wir als Christen vielleicht auch davon lernen? Ich will euch 5 Punkte von Buddhismus vorstellen und danach wollen wir drüber nachdenken, wo aber auch Schwierigkeiten sind oder wo Sachen sind, die Jesus echt anders sieht. Das Erste, was im Buddhismus deutlich auffällt, ist, Buddhismus ist eine zutiefst praktische Religion oder eine praktische Weisheitslehre. Du musst also nicht eine unglaublich große, ein unglaublich großes Theoriepaket erst schon mal kaufen, ja, also irgendein Katechismus oder ein riesen Glaubensbekenntnis, sondern es beginnt ziemlich gleich mit der Praxis. Buddhismus ist maßgeblich geprägt von bestimmten Verhaltensweisen wie Meditation, bestimmten Dingen, die man bei Ernährung und sowas beachtet. Und ich denke, da ist eine sehr große Stärke des Buddhismus drin und wo wir was davon lernen und profitieren können. Okay, Buddha selber hat sich über viele theoretische Probleme oder philosophische Probleme überhaupt keine Gedanken gemacht. Er hat über die Probleme gelacht. Auch über die Frage, ob es Gott gibt oder nicht. Er ist nicht wirklich drauf eingegangen, sondern er hat einen ganz großen Schwerpunkt drauf gelegt, wie kannst du ein besserer Mensch werden. Also ein großer Praxisbezug. Eine zweite Sache, die im Buddhismus stark auffällt, ist, eine ausgeprägte Lehre von Gewaltlosigkeit. Gewaltlosigkeit bis hin sogar gegen die Natur, gegen Tiere, aber natürlich in erster Linie gegen andere Menschen. Und es ist was, was heute sehr anziehend wirkt, in einem Zeitalter, wo Religionen oft überhaupt nicht gewaltlos sind. Okay? Also gerade die 3 großen monotheistischen Religionen haben für ganz viele Leute überhaupt nicht einen Anklang von Gewaltlosigkeit, sondern eher von religiös legitimierter Gewalt. Und das ist was, was anziehend ist und was sicherlich eindrucksvoll ist am Buddhismus. Was eine zentrale Lehre ist, und ich glaube, das ist auch eine Parallele zum Christentum oder eine Parallele zu dem, was Jesus gelehrt hat, ist, es gibt eine starke Trennung von Innerem und Äußerem. Buddhismus strebt danach, nicht auf äußere Werte zu gehen, zum Beispiel nicht nach Ansehen oder nicht nach materiellen Besitztümern, sondern nach inneren Werten, sowas wie inneren Frieden, Harmonie, nach einem guten Karma, nach einem guten zwischenmenschlichen Umgang und so weiter. Auch bei Jesus hat man ganz klar, ich meine, ihr wisst schon, worauf ich raus will wahrscheinlich, ich will Parallelen aufzeigen und Dinge aufzeigen, wo der Buddhismus uns erinnern kann an Sachen, die wir im Christentum eigentlich auch haben. Bei Jesus hat man auch eine große Skepsis gegen Äußerlichkeiten, eine massiv große. Jesus sagt, hey, wenn du betest und die Leute finden es toll und jeder sieht dich, das ist eigentlich nicht das, worum es geht. Es geht um sowas wie ein verborgenes Leben. Ob du äußerlich dich an 100.000 Gebote hältst, ist nicht so entscheidend, wie das, was eigentlich in deinem Herzen schon abgeht. Ob du äußerlich Ehebruch betreibst, das ist eigentlich nur sowas wie der Auswuchs. Es geht eigentlich schon im Herzen los. Bei Jesus geht es auch ständig um sowas. Sorgt euch nicht um all das Äußere. Sorgt dich um das, was eigentlich mit deiner Seele, mit deinem Herzen passiert. Eine vierte Aussage, die auch sehr, sehr, sehr eng ans Christentum erinnert, ist die Aussage, dass Leiden von Leidenschaften kommt. Buddha lehrt, also vielleicht die zentrale Grundfeste buddhistischer Lehre, einer der zentralen zumindest, ist die Vermeidung von Leiden. Wie kann man ein Leben führen und anderen ermöglichen, wo Leiden verringert wird? Und Buddha lehrte, dass alles Leiden von irgendwelchen Anhänglichkeiten, von Vorlieben, von Leidenschaften herrührt. Ergo, was folgt daraus, wenn du ein Leben ohne Leiden führen möchtest, sollst du danach streben, ein Leben ohne Leidenschaften zu führen. Also dieses Streben in dir nach materiellem Wohlstand, nach Anerkennung, all das verursacht Leid und deswegen gilt es, sogar dieses Streben noch zu überwinden. Das ist jetzt nicht eins zu eins das, was Jesus gelehrt hat, aber was wir im Jakobusbrief zum Beispiel lesen, ist, dass die Kriege, die zwischenmenschlichen Konflikte von ungeordneten Leidenschaften in uns herrühren. Oder dass die Probleme, die nach außen, wie Mord oder Ehebruch, die ich schon genannt habe, kommt ursprünglich davon, dass es Mord und Ehebruch vorher schon in meinem Herzen gibt. Fünfter und letzter Punkt, wo eine große Parallele ist zwischen Jesus und Buddha, Es geht nicht in erster Linie drum, im Buddhismus moralische oder philosophische Urteile oder Systeme aufzustellen und praktisch die Welt zu erklären, sondern es geht in erster Linie darum, sich selbst zu verändern, einen Weg zu gehen, sich selber zu verändern. Nicht in erster Linie tolle politische Programme, die irgendwo in der großen, weiten Welt zutreffen, sondern ich fange bei mir selbst an. Alle 5 Punkte finde ich eindrucksvoll am Buddhismus. Ich sage nochmal ganz kurz, was sie mit Jesus zu tun haben. Der erste Punkt war der große Praxisbezug. Bei Jesus auch. Jesus hat echt ganz klar gelehrt, hey, liebe deinen Feind, vergib deinem Gegner. Wenn du was hast und der andere nichts, dann teile. Er hat gelehrt, wie man beten soll, hat gelehrt, wie man fasten soll. Auch Jesus war nicht in erster Linie ein großer Theologe und Theoretiker, er war in erster Linie ein Meister des Lebens, wie man leben soll. Das Zweite, was Buddhismus lehrt, Gewaltlosigkeit. Ich befürchte, dass wir Christen bei weitem nicht immer ein tolles Beispiel für Gewaltlosigkeit waren. Aber wer es auf jeden Fall war, bis zum Top überhaupt, war es Jesus. Der dritte Punkt war diese Sache mit keine Äußerlichkeiten. Der vierte war, dass Leiden mit ungeordneten Leidenschaften zusammenhängt. Und der fünfte war die Betonung darauf, sich selber zu verändern. Okay, das alles sind Dinge, glaube ich, wo wir als Christen vom Buddhismus lernen können, erinnert werden können. Und hey, ich glaube, die Tatsache, warum Buddhismus heutzutage so attraktiv ist, warum so viele buddhistische Zentren entstehen, ist, weil wir Christen es über weite Strecken hinweg versäumt haben, diese 5 Punkte wirklich glaubwürdig zu leben. Man könnte als 6. Punkt vielleicht noch die Betonung auf Meditation, auf Spiritualität setzen. Und auch daher, wenn unser Christentum irgendwie nur so ein äußerliches Blablabla ist und ein paar dogmatische Regeln und eigentlich total unerlöste Menschen, dann ist es kein Wunder, wenn die Menschen anfangen, zu den Buddhisten zu gehen. Man kann es absolut verstehen und nachvollziehen. Ich denke aber inmitten von alledem, dass es 2 große gedankliche Schwierigkeiten im Buddhismus gibt. Also 2 Sachen, die ich sehr bedenklich finde. Das eine, auf das will ich jetzt nicht im tieferen Sinne eingehen, ich erwähne es nur, und dann geht es mir hauptsächlich um den 2. Punkt. Der erste gedankliche, ich glaube, das ist ein Fehlschluss, aber da spreche ich jetzt als Christ, man kann einfach sagen, eine gedankliche Herausforderung ist der Reinkarnationsgedanke. Reinkarnation ist was, an das total viele Leute heute glauben, aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht weil sowas wie die Evolutionstheorie oder überhaupt die Betrachtung der Natur, dass man sich das irgendwie gut vorstellen kann, dass es so eine Kette der Lebenden gibt, dass alles zusammenhängt. Vielleicht auch, weil der Gedanke doch irgendwie trostreicher ist, dass es nicht nur dieses eine Leben gibt. Aber ich glaube, dass gedanklich ein massives Problem dabei ist und den will ich kurz erwähnen, dann kannst du selber mal drüber nachdenken. Und zwar lehrt ja Buddhismus, dass man auch als Mensch wiedergeboren werden kann. Okay? Das heißt, in mir ist ein Ich, das vorher schon in jemand anderem drin war, in einem anderen Körper. Der Körper ist die Verpackung, die Seele ist der Inhalt. Okay? Das lehrt, wenn ich es richtig verstehe, lehrt das Buddhismus. Aber das ist ein großes Problem, denn wir wissen heute aus der medizinischen Wissenschaft, speziell auch aus der Neuropsychologie, Neurophysiologie, aus der Verhaltensforschung und aus vielen, vielen anderen Forschungsbereichen der Wissenschaft, Gehirnwissenschaft, wissen wir, dass Körper und Geist halt überhaupt nicht getrennt sind. Oder überhaupt nicht so klar getrennt sind. Vielmehr ist meine Persönlichkeit massiv von meinem Erbgut abhängig. Ist meine Persönlichkeit massiv von gewissen chemischen Prozessen in meinem Gehirn abhängig. Nun, ich sage nicht, dass es das Gleiche ist. Okay? Es ist nicht das Gleiche. Und ich glaube natürlich an eine unsterbliche Seele. So, was ich aber nicht glaube, ist, dass der Körper nur eine Verpackung ist, denn das setzt eine ganz eigenartige Theorie voraus. Folgendes. Jetzt sagst du, okay, der Hormonhaushalt in meinem Gehirn, der gehört zu meinem Körper. Das heißt, damit auch meine Gefühle, damit auch jede Menge von meinen Vorlieben. Okay? Ganz viele Charaktereigenschaften gehören auch zu, es werden mitdeterminiert von meinem Körper. Okay? Das ist alles mein Körper. Sagst du, ja, darüber hinaus gibt es aber noch einen Wesenskern. Okay, jetzt sag mal, ein Afrikaner, der vor 400 Jahren gelebt hat, wird in mich hinein wiedergeboren. Okay? Dann sagt man, eigentlich ist nur die Schale anders, der Kern ist der gleiche. Dann lass uns mal anschauen, was alles zur Schale gehört. Zur Schale gehört der Name, die Familiensituation und alles, wie die Familie einen geprägt hat. Die Kultur und alles, wie die Kultur einen geprägt hat. Die Sprache und wie alles, wie die Sprache einen geprägt hat. Die Lebenserfahrung und alles, wie die Lebenserfahrung einen geprägt hat. So, dann sechstens, der Hormonhaushalt im Gehirn, also die Gefühle. Jede Menge Charaktereigenschaften, die durch die Gene schon grundgelegt worden sind. Gewisse Stärken, gewisse Schwächen. Okay, jetzt sagst du, wir sprechen vom gleichen Menschen, nur dass er eine andere Geschichte hat, einen anderen Namen, ein anderes Aussehen, andere Gefühle, andere Charaktereigenschaften und einen anderen Körper. Dann stelle ich dir eine Frage, wäre es dann nicht gleich einfacher zu sagen, wir sprechen von zwei verschiedenen Menschen? Das ist genauso wie zu sagen, wir sprechen vom gleichen Auto, nur es hat eine andere Farbe, eine andere Karosserie, eine andere PS-Zahl, eine andere Marke und es steht auch in einem anderen Land. Also das ist einfach, finde ich ein total schwieriges gedankliches Problem. Aber da kannst du selber drüber nachdenken. Vielleicht checke ich den Gedanken auch einfach nicht. Und du kannst da auf tollere Lösungen kommen wie ich. Ich will auf einen anderen, auf ein, glaube ich, tiefsitzenderes Problem raus. Und zwar habe ich euch erzählt, dass ich in der letzten Zeit im Gebetshaus hier über kontemplatives Gebet gelehrt habe. Also über eigentlich eine Form der Meditation oder des Gebetes, wo man in die Wahrnehmung kommt. Das heißt, man versucht nicht in erster Linie an Gott zu denken, sondern erstmal das Sein, das Hier und Jetzt wahrzunehmen und nicht praktisch sich so im Äußerlichen zu belassen, in all meinen Ablenkungen, sondern zurückzukommen in die Wahrnehmung des Hier und Jetzt. Das ist was, wo man auf den ersten Blick sagen könnte, da gibt es eine große Ähnlichkeit zu buddhistischer Meditation. Okay. Jetzt ist die Frage, wie mache ich an diesem Punkt weiter? Wohin führt mich dieser Punkt? Im Buddhismus führt die Wahrnehmung zu der Überwindung. Was ist damit gemeint? Wenn ich wahrnehme, dass es in mir einen Strom von Bewusstsein gibt, einen Strom von Wahrnehmungen, einen Strom von Denken, dann ist der letzte Schritt die Erkenntnis, dass all das selber eine Illusion ist, dass das Selbst auch eine Illusion ist und dass ich das noch überwinden muss. Anderes Beispiel, es gibt ein Gespräch von Buddha, das überliefert wird von einem, der unglücklich verliebt ist oder seine Geliebte ist gestorben, irgendwie sowas, ich bin mir nicht sicher. Und Buddha lehrt, hey, das ist das Problem, wenn du einen Menschen liebst, hast du auch Leiden. Wenn du selbst die Liebe und den Wunsch, den anderen Menschen zu sehen, noch überwindest, dann hast du kein Leiden mehr. Dahinter steht also die Gedankenfigur. Die Wahrnehmung führt dich immer weiter zu einem Gewahrwerden von sowas wie wesentlichen Kernen, wie dem Selbst oder der Sehnsucht nach Liebe. Und hier an der Stelle scheiden sich Jesus und Buddha massiv. Denn Buddha lehrt, dieses letzte Ding musst du überwinden, um in einen Zustand von völliger Leidlosigkeit, nämlich des Nirvana, zu kommen. Und Jesus sagt, wenn du an diesen Punkt kommst, wenn du dich nicht mehr von äußeren Sachen beeinflussen lässt, sondern nur von dem, was wirklich in dir ist, von diesem Wesenskern, den Gott in dich reingelegt hat, dann wirst du genau mit diesem Wesenskern lieben können. Der entscheidende Unterschied ist das Liebesgebot im Christentum, denn das fehlt im Buddhismus. Es gibt im Buddhismus nicht nur kein Liebesgebot, es gibt genau genommen, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen böse, was ich sage, und ein bisschen einseitig, ich sage erst den harten Satz, dann erkläre ich es. Es gibt eigentlich nicht ein Liebesgebot, sondern es gibt eigentlich ein Gebot, das du nicht lieben sollst. Es gibt eigentlich unausgesprochen ein Gebot, dass Barmherzigkeit, dass einen Menschen zu lieben, sich für einen Menschen zu verschwenden, letztendlich was ist, was auch noch überwunden werden muss. Denn auch das löst Leiden aus. Freund, natürlich löst Liebe Leiden aus. Natürlich löst Lieben Leiden aus. Und Jesus hat nicht gelehrt, hey, dieses Leiden musst du noch überwinden, um besser wiedergeboren zu werden, um näher ins Nirvana zu kommen, um in deinem Karma zu wachsen, sondern in Jesus war die höchste Erfüllung im Lieben. Was Jesus gelehrt hat, ist, du sollst Gott und deinen Nächsten lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, das Selbst in mir und die Liebessehnsucht in mir darf ich nicht überwinden, sondern es bekehrt sich hin zum Du. Das war ein bisschen ein abstrakter Satz, ich sage das nochmal. Das Christentum lehrt eine Bekehrung zum Du. Und genau das fehlt im Buddhismus. Am Ende deines Meditationswegs steht das erleuchtete Ich, das erkennt, dass auch das Ich noch eine Illusion ist. Am Ende des christlichen Kontemplationswegs oder Meditations- oder Gebetswegs steht ein Ich, das sich öffnet für ein Du. Ein Ich, das sich in Liebe verschenkt an Gott und sich in Liebe verschenkt an Mitmenschen. Nun, wenn du dich mit Buddhismus auskennst, sagst du, Johannes, das stimmt so nicht, weil Buddhismus lehrt auch ganz stark das Mitgefühl und die Barmherzigkeit. Das ist wahr und das ist richtig. Im Buddhismus wird auch Mitgefühl bis zum gewissen Punkt zumindest gelehrt. Und weißt du, was der gewisse Punkt ist? Nur bis zu dem Punkt, wo es weh tut. Jeder Buddhist würde sagen, er ist gegen Mitleid. Denn wenn es weh tut, dann ist es nicht mehr gut. Aber grundsätzlich lehren Buddhisten sehr wohl, dass man Gutes tun soll, dass man sich friedlich verhalten soll gegen andere Menschen. Aber trotzdem bleibt im Mittelpunkt meine eigene Entwicklung. Bleibt im Mittelpunkt mein Weg hin zur Erleuchtung. Und nicht in erster Linie das Heil der anderen. Ich weiß nicht, ob das in allen buddhistischen Wegen gleichzeitig zutrifft, und ich bin mir sicher, dass es sehr viele Buddhisten gibt, die auf eindrucksvolle Weise Nächstenliebe leben. Ich kann mir vorstellen, dass es welche gibt, die eindrucksvoller Nächstenliebe leben als ganz viele Christen. Auf den Punkt will ich nicht raus. Ich will auf das raus, welche Chancen und welche Gefahren in bestimmten Lehren, in bestimmten Religionen liegen. Und die Gefahr von buddhistischen Schulen, von buddhistischer Lehre ist, fixiert zu bleiben auf mein eigenes geistliches Wohl, auf meine eigene Weiterentwicklung und nicht in erster Linie auf die Liebe und nicht in erster Linie auf den anderen. Die Bekehrung, die Heiligung, wenn du ein christliches Wort verwenden wollen würdest, im buddhistischen Sinne ist Überwindung von allem, selbst noch von Liebessehnsucht. Im Christentum ist die Bekehrung, ist die Heiligung, die Liebe selber. Wenn du mich fragen würdest, was ich über den Buddhismus denke, dann würde ich sagen, Buddhismus ist für mich vielleicht der eindrucksvollste Versuch oder zumindest ein extrem eindrucksvoller menschlicher Versuch, sich dem Wesentlichen oder dem Transzendenten oder dem Sein an sich zu nähern. Es ist ein eindrucksvoller menschlicher Versuch, aber es bleibt, und das ist natürlich meine Interpretation als Christ, ja, aber für mich als Christ bleibt es ein menschlicher Versuch. Ein eindrucksvoller, aber ein menschlicher Versuch. Und für mich ist die Lehre Jesu mehr als ein menschlicher Versuch, es ist eine göttliche Offenbarung. Jetzt sagst du, okay, du glaubst das, woran erkennst du, was richtig ist? Jesus lehrt, und ich glaube, der natürliche Menschenverstand auch, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Mein Verdacht ist, dass Buddhismus vielen Menschen helfen kann, erstmal in sowas wie ein Leben in Balance zu finden, auch spirituelle Schritte zu gehen, Schritte der Selbsterkenntnis zu gehen. Aber mein Verdacht ist, dass Buddhismus weniger geeignet ist, Menschen zur Liebe zu führen. Dass Buddhismus weniger geeignet ist, den Armen dieser Welt zu helfen. Dass Buddhismus weniger geeignet ist, eine menschenwürdigere Gesellschaft aufzubauen. Sagst du, okay, das Christentum hat die letzten 2000 Jahre das auch nicht so gut gemacht. Sei mal vorsichtig, nicht alles, was im Namen des Christentums getan worden ist, hat den Lehren von Jesus entsprochen. Ich spreche jetzt nicht über das, was wirklich Buddhisten getan haben oder was wirklich Christen getan haben, sondern ich spreche über das, was in der Lehre drin ist. Aber wenn wir über das sprechen wollen, was wirklich getan wird, dann muss ich ehrlich sagen, hey, zeig mir die buddhistische Mutter Teresa. Du kannst nach Afrika gehen, du kannst in die fertigsten Krisengebiete dieser Welt gehen, wie nach Darfur oder in Kongo, und du kannst dir sicher sein, wen du immer findest. Irgendwelche katholischen Ordensschwestern. Die sind überall. die findest du in der Mongolei, die findest du in den fertigen Slums in Sao Paulo, die sind überall. Wo sind die buddhistischen Klöster dort? Weißt du, es gibt jede Menge buddhistische Klöster, es gibt jede Menge Meditationszentren und ich bin mir sicher, dass es auch welche gibt, die humanitäre Hilfe leisten. Da bin ich mir auch sicher. Aber ich glaube, dass den Mitmenschen zu helfen, für die Armen da zu sein, Menschen zu heilen, einfach viel leichter aus dem Blick gerät, aus dem Fokus gerät, wenn du eine Theologie hast oder eine Philosophie hast, die dir sagt, dass das Leiden überwunden werden muss. Und wenn das Leiden des anderen für dich zum Leiden wird, dann musst du dieses Leiden überwinden. Schau mal, einer der bekanntesten Lehrer des Buddhismus im Westen heute, der heißt Lama Ole Nidhal oder Neidal, ich weiß nicht genau, wie das ausspricht, der ist ein Däne, ist ein ganz bekannter Typ, hält ganz viele Vorträge, schreibt Bücher, die ganz, ganz gut verkauft werden. Er hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Der Buddha und die Liebe. Und er schreibt über die Liebe und hat wirklich schöne Abschnitte drin über Ehe, auch also wirklich viele gute Sachen drin. Aber was er auch schreibt ist zum Beispiel, dass wenn du verheiratet bist und dann jetzt ein neuer Mensch irgendwie in dein Leben eintritt, zum Beispiel du bist ein Mann wie ich, ja, Mann und Frau, dann kommt eine neue Arbeitskollegin an deinen Job und du fühlst dich zu dahingezogen, dann sagt er, dass das dann höchstwahrscheinlich damit zusammenhängt, dass du in einem früheren Leben mit dieser Frau dich super verstanden hast oder sehr eng zusammen warst. Und dann sagt er, wenn das so ist, dann wäre es eigentlich falsch und wäre ein unnötiges Leid und unnötiger Belast, wenn du dann deiner Frau treu bleiben würdest. Dann wäre es eigentlich das Beste anzuerkennen, dann schon mit deiner Frau drüber zu reden und sagen, Schatz, ist okay, ich provoziere jetzt ein bisschen. Ja, Schatz, ist okay, ich gehe mit der ins Bett, weil ich war bestimmt im früheren Leben mit der, waren wir zwei Schmetterlinge, die sich jeden Tag geliebt haben oder sowas. Und dann sagt er, hey, an so einer Stelle ist es besser, sich loszulassen. Hey, aber da habe ich einfach einen Verdacht. Also ich habe einen Verdacht, dass da meine Gefühlswallungen, weil schon Verliebtheit kommt und geht, oder mein vorübergehendes Fasziniertsein von irgendeinem jungen Mädchen, dass das verwechselt wird mit sowas wie einer kosmischen Seinsnotwendigkeit, dass ich jetzt die Ehe breche. Warum finde ich das gefährlich? Ich finde es gefährlich, weil es nicht Liebe fördert. Ich finde es gefährlich, weil es und die Fähigkeit, jemandem langfristig in Treue sich selbst zu schenken, sich selber beizustehen, dann würde ich sagen, dass das dadurch verhindert wird. Zugunsten einer, wie soll man sagen, relativ leichtfertigen Bereitschaft, die Frau zu wechseln. Ich meine, Lama Ole Nidhal wird auch nicht müde zu betonen, dass Buddha selber auch immerhin 500 Frauen hatte. Finde ich auch eine ganz stolze Zahl. Und ich will nicht sagen, dass alles schwachsinnig ist, wie er jetzt argumentiert, auch so sich in Liebe nicht festzuhalten, sondern auch loszulassen. Da ist echt einiges an Weisheit drin. Aber im Großen und Ganzen behaupte ich, es läuft nicht wirklich auf Hingabe an den Nächsten raus. Nicht wirklich eine dauerhafte und treue Liebe. Hey, es kann nicht sein, dass Lama Ole Nidhal wirklich empfiehlt und er macht es wirklich so. Er sagt, hey, es kann eine spannende Form von Familienleben sein, wenn Mama und Papa weiter zusammenleben, aber Papas neue Freundin und Mamas neuer Liebhaber halt auch noch mit im Haus wohnen. Und es dürfen ruhig wechselnde Partner sein. Solange nur Mama und Papa immer da bleiben, ist es für die Kinder sogar unter Umständen besser als so ein normales, traditionelles Familiensystem. Da würde ich sagen, hallo, wenn ich meinen Partner alle paar Monate oder Jahre wechsle, dann ist es doch eigentlich nicht eine Garantie, dass ich in Liebe wachse, sondern es ist doch vielleicht eher die Versuchung, immer an den Punkten, wo eine Beziehung schmerzhaft und unangenehm wird, davonzulaufen, weil jemand anderer vorbeischwebt, mit dem ich in einem früheren Leben mich besser verstanden habe. Verstehst du, was ich meine? Dahinter steht nach wie vor, im Mittelpunkt steht meine eigene spirituelle Entwicklung und wenn meiner eigenen spirituellen Entwicklung mein Ehepartner oder sonst ein Mensch, den ich vorher geliebt habe, im Wege steht, dann sage ich ciao bis zur nächsten Wiedergeburt. Nochmal, ich provoziere voll und ich will nicht normalen, ehrlichen und gutmeinenden Buddhisten unterstellen, diese Einstellung zu haben. Aber ich unterstelle der Lehre des Buddhas sehr wohl, so eine Einstellung zumindest ein bisschen zu begünstigen. An dem Punkt ist der entscheidende Unterschied. Jesus lehrt eine Bekehrung zum Du, eine Bekehrung zur Liebe. Und hier komme ich zu meinem letzten Punkt. Da kommen nämlich diese gedanklichen Probleme mit dem Buddhismus, die ich vorher genannt habe, und dieser eher moralisch-ethische Haken am Buddhismus kommt zusammen. Und zwar wie folgt. Was ist das Tiefste im Menschen? Was ist das tiefste Bedürfnis des Menschen? Ich behaupte, das tiefste Bedürfnis des Menschen ist das nach Liebe und Sinn. Nach Liebe und Sinn. Viktor Frankl hat Begründer der Logotherapie, hat in den schmerzvollen Situationen, durch die er gegangen ist im KZ Auschwitz und in ähnlichen Situationen, die Theorie entwickelt, zu sagen, dass der Mensch eigentlich fast alles oder alles an Leid ertragen kann, wenn er einen Sinn dahinter hat. Also Sinn ist das, was Menschen noch mehr brauchen als Freiheit von Leid, noch mehr brauchen als Essen oder sowas. Okay? Die andere Sache ist Liebe. Ich glaube, Liebe ist das, womit Menschen irgendwie, was Menschen am dringendsten überhaupt brauchen. Du siehst es in sowas wie Kriegssituationen oder Unfällen. Hauptsache, dir ist nichts passiert. Auto ist kaputt, völlig egal. Solange der geliebte Mensch bei mir dabei ist, möge die Welt untergehen. Ich brauche jemanden, der mich liebt. Und wir haben das Gleiche in reichen Industrienationen. Die Leute haben viel Kohle, haben vielleicht sogar einen guten Job und Erfolg und Freunde. Aber wenn ich mich nicht wirklich geliebt fühle von meinen Eltern, wenn ich mich nicht wirklich geliebt fühle von meinem Partner, ist alles absolut nichts. Buddha lehrt, dass diese letzte Sehnsucht nach Liebe und Sinn was ist, was ich auch noch überwinden muss. Jesus lehrt, diese letzte Sehnsucht nach Liebe und Sinn deutet darauf hin, dass es Liebe und Sinn gibt. Und hier ist das Gleichnis, das du vielleicht schon mal gehört hast. Eines Tages wirst du von Außerirdischen auf den Mars entführt. Die sperren dich 2 Tage in irgendeinen Käfig ein. Das Problem ist, am Mars gibt es kein Wasser. Sagen wir mal, ich weiß nicht, ob das so ist, aber wir sagen es mal. Und du kriegst extrem viel Hunger. Und du kriegst extrem viel Durst. Jetzt messen die deine Gehirnströme und merken, hey, da ist ein für diese Person unangenehmes Gefühl am Start. Und dieses Gefühl ist Durst. Jetzt können die auf die Idee kommen, entweder dieses Gefühl, das hat einfach jeder Mensch und das ist voll unangenehm und ist auch normal, dass er kaum mehr reden kann und immer umfällt vor Schwäche. Oder sie können sagen, Moment, wenn der Durst hat, dann ist es ein verflixt gutes Anzeichen, dass es auf der Erde irgendwas gibt, was wir hier nicht haben, was dieses Gefühl stillt. Sie könnten auch sagen, auf der Erde, da gibt es irgendeinen bösen Zauberer, der zaubert denen das böse Gefühl ein, nur um sie zu ärgern. Nun, was ist das Realistische? Erstens, dass es in der Erde normal ist, dass alle irgendwie umkippen und verdursten. Zweitens, dass es wirklich Wasser gibt, was diesen Durst stillt. Oder drittens, dass es einen bösen Zauberer gibt. Ich finde zweitens, Buddha, jetzt mal ein bisschen gemein unterstellt, offensichtlich nicht. Weil er sagt, die Sehnsucht im Menschen nach Sinn und Liebe ist selber eine Illusion, ist selber eine Täuschung. Dann frage ich, hey, was für ein bescheuerter, böser Zauberer hat allen Menschen diese Sehnsucht nach Liebe und Sinn reingehext? Und zu welchem Ziel? Oder warum gibt es so viele Menschen, die daran leiden, dass sie keinen Sinn haben, die Depressionen haben, die Selbstmord begehen, weil sie sich nicht geliebt fühlen, die sich in die schlimmsten Sachen stürzen wie Drogen, nur weil sie keinen Sinn haben, nur weil sie keine Liebe haben? Wenn es das in Wirklichkeit alles nicht gibt, was für ein grausamer Planet, was für eine schreckliche Welt, wer hat sich das einfallen lassen? Und Jesus sagt, Leute, es ist anders, wer Durst hat, der komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Es gibt eine Antwort auf deine Suche nach Sinn. Es gibt eine Lösung für deine Sehnsucht nach Liebe. Du musst sie nicht überwinden. Du musst sie nicht wegmeditieren. Das ist genauso wie zu sagen, du hast eine Schussverletzung, halb so wild. Nimm Opium. Oder du bist auf der Titanic und die Titanic sinkt, kein Problem, meditiere, dann kannst du diese Tatsache vergessen. Hey, was ist das für eine Lehre? Natürlich kannst du sagen, hey, mir geht's aber besser, wenn ich in meine Yogastunden gehe und meditiere. Das ist ja schon mal was, das ist gut, wenn es dir damit besser geht. Aber wenn es die Lösung deiner Probleme nicht ist, was nützt es dir dann zu meditieren, wenn du auf der Titanic sitzt? Was nützt es, wenn dein Leben in eine falsche Richtung geht, du die Beziehungen um dich herum zerstörst, du deine Familie zerstörst? Okay, das war ein kleiner Ausflug im Buddhismus. Ich hoffe, es war nicht irgendwie zu einseitig und zu hart. Falls doch, freue ich mich über Rückmeldungen, gerne auch von praktizierenden Buddhisten, die sagen, ich habe was falsch verstanden. Ich will gerne dazu lernen. Und ich mein Gebet ist einfach, dass du Jesus kennenlernst, dass du, egal mit welcher Weisheit oder mit welcher Religion du dich gerade befasst, dass du ultimativ Sinn und Liebe in deinem Leben erfährst. Das ist mein Gebet für dich. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.